ARD.
Masken in der Corona-Pandemie. Hat Jens Spahn Milliarden Euro versenkt?
65 Jahre Anti-Baby-Pille. Aber wo steht die Forschung bei Verhütung für Männer?
Und Onlinehandel. Das Paket ist verschwunden, was ihr in so einem Fall machen könnt.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Guten Morgen, heute ist Donnerstag, der 26. Juni und da sind Philipp Lacomi und Annika Witzel für euch da. Hallo.
Hallo, guten Morgen. Verantwortungslosigkeit, Selbstüberschätzung, Vetternwirtschaft. Das sind große Vorwürfe an den CDU-Politiker Jens Spahn und es geht dabei um Corona-Schutzmasken. Wie viel ist da eigentlich schiefgelaufen bei der Maskenbeschaffung zu Corona-Zeiten? Diese Frage wurde gestern im Haushaltsausschuss im Bundestag besprochen und wir dröseln euch jetzt diese drei Hauptvorwürfe mal auf.
Es gibt nämlich einen Bericht, der wirft Spahn vor, viel zu viel Geld für Corona-Schutzmasken ausgegeben zu haben. Also zu Beginn der Pandemie 2020, als besonders FFP2-Masken sehr knapp waren und Spahn eben Gesundheitsminister war.
FFP2-Masken, das sind diese etwas dickeren Masken, unter denen man teilweise auch nicht ganz so super atmen konnte.
Wir erinnern uns. Ja.
Wir erinnern uns alle schmerzlich. Und von denen hat Jens Spahn welche im Wert von knapp 6 Milliarden Euro gekauft. Allerdings wurden von denen rund 2/3 am Ende gar nicht gebraucht und wurden dann nach der Pandemie auch weggeschmissen.
Ja, ist sehr viel Geld für etwas, das nachher hauptsächlich im Müll landet, muss man sagen.
Hast du noch welche zu Hause?
Ich habe noch ein paar zu Hause und auch Stoffmasken tatsächlich.
Ich auch. Ja.
Weiß nicht, ob die irgendwie dann jemals nochmal zum Einsatz kommen.
Fürs Museum oder so. Ja. Ich habe die auch, weil meine Schwiegermutter hat damals angefangen, wirklich aus allen Stoffresten, die sie gefunden hat, diese Alltagsmasken zu nähen.
Ja.
Und dann hatten wir die alle mit so Gummidingern hinterm Ohr.
In den schönsten Farben.
Wunderschön einfach. Es war auch ein bisschen Statement. So, zeig mir deine Maske und ich sag dir, wer du bist. So ein bisschen. Also zurück zu Jens Spahn. Ich verstehe schon, dass man sich vielleicht mal ein bisschen verkalkulieren kann, ne? Von mir aus. Allerdings hat Jens Spahn, um diese FFP2-Masken zu bekommen, ein besonderes Verfahren benutzt und das ist zumindest mal fragwürdig.
Er hat nämlich allen Firmen, die dem Bund Masken liefern wollten, einen festen Preis pro Maske von 4,50 Euro versprochen. Also nicht so ganz wenig, muss man sagen. Mhm. Und die Firmen mussten nicht selbst ein Angebot machen. Die Firmen haben dann natürlich gesagt, ja mega, 4,50. Top-Preis machen wir. Der Bund wurde quasi von Masken überschwemmt. Und das Geld musste dann natürlich auch gezahlt werden.
Klar.
Hier wird Spahn Verantwortungslosigkeit vorgeworfen.
Spahn verteidigt sich. Er sagt, liebe Leute, das war eine Ausnahmesituation. Sowas gab es halt noch nie in unserer Geschichte. Ich musste da finanzielles Risiko gehen, damit wir sicher gehen konnten, dass wir überhaupt genug Masken kriegen. Er sei dann nach dem Motto gefahren, haben es besser als brauchen.
Obwohl er zumindest auch zugibt, dass er dieses Verfahren, also das mit dem Festpreis, mit den 4,50 Euro, jetzt heute nicht mehr so machen würde und das ein Fehler war.
Weiterer möglicher Fehler könnte sein, dass Spahn das überhaupt als seine Aufgabe angesehen hat, diese Masken zu besorgen. Also zu einer Zeit, als Masken wirklich knapp waren hier bei uns, hat er gesagt, das ist Chefsache, das machen wir jetzt hier alleine in unserem Gesundheitsministerium.
Und das, obwohl ihn andere Ministerien gewarnt haben. Und zwar die, die eigentlich Profis darin sind, Sachen einzukaufen. Zum Beispiel das Verteidigungs- und Innenministerium, die machen das sehr häufig. Und auch die Fachleute in Spahns eigenem Gesundheitsministerium haben gesagt, wir haben eigentlich nicht das Personal und das Wissen dafür, hier solche Maskendeals zu machen.
Und dieser Alleingang wird Spahn jetzt eben auch vorgeworfen. Stichwort Nummer 2, Selbstüberschätzung.
Und der dritte Vorwurf ist Vetternwirtschaft, also konkret Spahn hat ein Logistikunternehmen aus seiner Heimat, dem Münsterland, beauftragt, die Masken zu beschaffen. Und zwar laut Bericht ohne Ausschreibung, also hat ein Unternehmen den Auftrag bekommen, ohne dass andere Firmen die Chancen darauf hatten.
Dazu sagt Spahn, alles andere hätte halt einfach zu lange gedauert, für ein Ausschreibungsverfahren sei einfach keine Zeit gewesen. Und diese Firma aus seiner Heimat habe, Zitat, ein fertiges Konzept für den Umgang mit der Pandemie gehabt.
Aktueller Stand ist, der Haushaltsausschuss guckt sich das jetzt alles nochmal genauer an. Und für Jens Spahn ist das alles relativ unangenehm, muss man sagen. Er ist ja mittlerweile Fraktionschef von CDU und CSU und will das natürlich auch gerne bleiben, eventuell sogar noch größere Posten anstreben und muss sich jetzt mit seinem Verhalten in einem früheren Amt auseinandersetzen. Das ist natürlich für ihn unangenehm, aber selbst wenn er da unbescholten rauskommt, durch ist die Sache trotzdem noch nicht.
Nee, es laufen nämlich noch Gerichtsprozesse mit einigen Maskenlieferanten. Da geht es um bestellte Masken, die der Bund dann nachher doch nicht abnehmen wollte. Und es kann sein, dass da nochmal 2,3 Milliarden Euro nachträglich gezahlt werden müssen. Und wie werden die gezahlt? Mit unseren Steuergeldern.
Ja, das ist safe.
Unsere Kurznachrichten.
Am vergangenen Wochenende hat es in Deutschland besonders viele Badetote gegeben. 15 Menschen sind bei Badeunfällen ums Leben gekommen, heißt es von der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft. Seit 3 Jahren steigt die Zahl der Ertrunkenen in Deutschland jedes Jahr. Wir haben da am Montag auch im Podcast länger drüber gesprochen. Da ging es um mögliche Lösungsansätze. Die DLRG fordert auf jeden Fall mehr bewachte Badeorte.
Der Bundestag stimmt heute über die Verlängerung der Mietpreisbremse ab. Sie soll bis zum Jahr 2029 verlängert werden. Die Mietpreisbremse wird seit 2015 vor allem in Großstädten eingesetzt und soll zu große Mieterhöhungen bei Neuvermietungen verhindern. In bestimmten Gebieten darf die Miete um höchstens 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen, wenn neue Mieter einziehen.
Der höchste Berg in Deutschland, die Zugspitze, bekommt ein zusätzliches Gipfelkreuz. Es soll etwas unterhalb des eigentlichen Gipfels in der Bergstation stehen. So können Wanderer Gipfelfotos machen, ohne die letzten nicht ganz ungefährlichen Meter zum eigentlichen Gipfelkreuz klettern zu müssen. Ganz guter Service. Das steht auf einem Felsen, an dem es ringsherum direkt in die Tiefe geht, das eigentliche Gipfelkreuz.
Der Punkt ist, es gibt dann dieses Angebot, nur wer von den Wanderern wird sich das wirklich nehmen lassen, dann zu sagen, nein, ich muss ja wirklich nach ganz oben.
Das ist die Frage, ja.
Also.
Das ist dann die entspannte Variante.
Richtig. Gewichtszunahme, Übelkeit, Blähbauch, Zysten, Kopfschmerzen, weniger Lust auf Sex, depressive Verstimmungen, Akne, Verdauungsbeschwerden, erhöhtes Thromboserisiko. Soll ich noch weitermachen? Gibt gute Laune, ne, was ich hier so erzähle. Würdet ihr ein Medikament nehmen, das solche Nebenwirkungen haben kann? Weil 38% der Frauen tun das in Deutschland jeden Tag. Es geht um die Antibabypille.
Die ist vor 65 Jahren zugelassen worden.
Also, Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch, Pille.
Super.
War lange das beliebteste Verhütungsmittel in Deutschland. Heute wird das kritischer gesehen, zum Beispiel auch von diesen Frauen aus Köln.
Ich würde sie persönlich nicht nehmen.
Ich habe sie abgesetzt auf ärztlichen Rat hin, weil das für mich eben nicht funktioniert hat mit den Hormonen.
Mittlerweile bin ich auch eher abgeschreckter davon, weil sie auch einfach super schnell und irgendwie früh verschrieben wird.
Meine Schwester hat die direkt mit 12 bekommen.
Mit 12? Stell dir jetzt mal vor,
das
mit 12.
Das ist sehr früh, ja.
Also ich finde das schon krass. Das sind ja schon Hormone, die da eingeworfen werden, jeden Tag. Es ist auch eins der sichersten Verhütungsmethoden, wenn sie richtig angewandt wird, muss man auch sagen. Aber wie schon gesagt, ne, die Nebenwirkungen, das ist nicht ohne.
Es gibt noch andere Möglichkeiten, Hormonspirale, die Kupferspirale, Vaginalring, Diaphragma, 3-Monats-Spritze. Ihr merkt schon, alles Verhütungsmethoden für Frauen.
Für Männer gibt es natürlich auch was, Kondome. Und das war's aber eigentlich auch schon. Also klar, und die Vasektomie, also Sterilisierung.
Ja, allein an dieser Zahl von Möglichkeiten könnt ihr sehen, Verhütung ist ganz häufig noch Frauensache. An Verhütungsmethoden für Männer wird seit Jahrzehnten geforscht. Pille für den Mann zum Beispiel, habt ihr bestimmt auch schon mal gehört.
Aber noch nie gesehen.
Ja, aber da ist eben noch nichts zur Zulassung gekommen. Dabei wären viele Männer grundsätzlich bereit für Verhütung.
Kann ich mir vorstellen. Also ich würde es nicht vorhin ausschließen.
Ich habe da so meine Bedenken, dass das halt die Zeugungsfähigkeit langfristig irgendwie vielleicht beeinflussen könnte.
Ich finde, das muss eigentlich gemeinschaftlich irgendwie aufgefangen werden, so Verhütung. Das darf nicht nur ein Thema der Frau sein.
Es müsste halt sehr gut erforscht sein.
In der Forschung bleiben dann allerdings viele Ideen hängen oder es kommt gar nicht erst zur Forschung, weil das Geld dafür fehlt. Und die Präparate, die es gibt, schaffen es nicht auf den Markt. Teilweise, weil es in Tests zu viele Nebenwirkungen gab, war zum Beispiel auch bei der Hormonspritze für den Mann so.
Absurderweise sind das aber ähnliche Nebenwirkungen, die auch hormonelle Verhütungsmittel für Frauen mit sich bringen. Mhm. Also Stimmungsschwankungen, depressive Verstimmung, veränderte Lust auf Sex. Komisch, bei Frauen ist es irgendwie okay, ne? Dann nimmt man das so in Kauf. Wobei es auch Expertinnen und Experten gibt, die sagen, also unter den heutigen Standards wäre es auch wirklich schwer, die Pille heute nochmal auf den Markt zu kriegen mit diesen Nebenwirkungen.
Weitere Idee für Männer ist ein Gel, das in den Samenleiter gespritzt wird und das die Spermien blockiert. Da ist allerdings noch nicht klar, wie lange das die Fruchtbarkeit beeinträchtigt und ob es sich irgendwann überhaupt wieder abbaut.
Was gerade als vielversprechend gilt, ist ein anderes Gel. Das ist eins zum Draufschmieren auf die Haut, auf die Schulter. Das wird gerade in den USA getestet und soll die Spermienproduktion hemmen. Und da sieht es in den Studien tatsächlich auch gerade ganz gut aus. Allerdings, bis das auf den Markt kommt, könnte es noch locker bis 2030 dauern, das sagen Expertinnen und Experten. Vielleicht ist euch Folgendes ja auch schon mal passiert. Ihr bestellt ein Paket, soll zugestellt worden sein, aber das Paket ist weg, nirgendwo zu finden. Das passiert gar nicht mal so selten.
Das einzige Problem ist, dass Pakete oftmals vor die Tür gestellt werden. Und wenn sich da einer bedienen will, okay.
Verloren ist doof natürlich, aber wenn es mal ein bisschen länger dauert, finde ich jetzt nicht schlimm.
Aber da habe ich mich beschwert.
Und dann?
Da ist nichts passiert.
wenn sich da einer bedienen will. Okay.
Okay. Wir wollen jetzt mal gucken, was könnt ihr am besten machen, wenn das Paket nicht bei euch zu Hause ankommt.
Meistens hilft es einfach beim Händler und beim Paketdienst nachzufragen und dann gibt's das Geld zurück oder eben einen Ersatz. Was ihr unbedingt wissen solltet, der gewerbliche Händler, also da, wo ihr bestellt habt, der haftet, bis die Ware beim Kunden ist, bei euch ist.
Wenn der Paketbote es einfach woanders abstellt, ohne Absprache, muss der Zusteller sich kümmern. Aber, und das ist wichtig, wenn ihr einen Ablageort angebt, zum Beispiel vor der Wohnungstür, das kann man ja so angeben in der Lieferung, und der Paketbote es dort auch wirklich ablegt, dann geht die Haftung auf euch über. Und man kann im Zweifel ja nicht kontrollieren, was mit dem Paket passiert. Wenn es dann beschädigt vor eurer Tür liegt oder sogar weg ist, müsstet ihr das in Kauf nehmen.
Deswegen wird auch empfohlen, keinen Ablageort zu wählen, zu dem auch Dritte Zugang haben. Also wenn ihr jetzt sagt, bitte in den Hof, in meinem Mehrfamilienhaus, in die blaue Tonne legen. Schwierig. Manchmal wird es ja auch unabgesprochen irgendwo anders abgelegt. Also zum Beispiel im Hausflur anstatt direkt vor eurer Tür. Auch wenn ihr gesagt habt, bitte direkt vor die Tür legen. Und darüber müsst ihr dann auch auf jeden Fall informiert werden. Und das war bei uns tatsächlich häufig so, dass die Paketboten gar nicht in den zweiten Stock laufen wollten. Und die haben dann einfach immer hochgerufen, Paket liegt auf der Treppe. Und meistens bin ich denen schon entgegengekommen, aber so schnell war ich gar nicht unten, da waren die schon wieder raus durch die Tür.
Ja, ich laufe auch mal entgegen, da geht man einigermaßen zumindest auf Nummer sicher, aber manchmal funktioniert es auch nicht. Um zu verstehen, wie es zu solchen wirklich ja relativ nervigen Situationen kommt, dass das Paket dann irgendwie weg ist, schauen wir auch mal auf die Perspektive der Zusteller. Ein Kollege von mir vom MDR hat sich in der Nähe von Leipzig undercover beim Paketzusteller DPD eingeschleust und hat da echt harte Erfahrungen gemacht. Gleich am ersten Tag wurde ihm vom Vorarbeiter erklärt, wie es abläuft. Nicht wundern, das Gespräch ist nachgesprochen.
Wichtig ist, dass du alle Pakete loswirst und nicht nochmal ins Depot fahren musst, um die zurückzubringen. Das kostet dann ja so richtig Zeit.
Und was, wenn man nicht alle zustellen kann? Wenn jemand nicht zu Hause ist oder so?
Beim Nachbarn abgeben oder irgendwo abstellen. Darfst du zwar eigentlich nur mit einer Abstellgenehmigung vom Empfänger, aber ich mache das trotzdem immer.
Ja, so versteht man auf jeden Fall ein bisschen besser, warum das immer wieder passiert. Es ist einfach viel Druck dabei. Ganz wichtig für euch ist übrigens, wenn der Paketbote behauptet, er habe das Paket persönlich übergeben, dann muss er dafür einen Nachweis erbringen. Es reicht jetzt nicht, dass die ein Foto davon machen, wie sie das Paket da angeblich abgelegt haben. Und es reicht auch nicht, dass die sich selber so ein Kärtchen schreiben, ich habe das da und da hingebracht. Also das ist als Beweis nicht genug.
Ja, Problem ist nur, auch da gibt es dann Tricks bei den Zustellerinnen und Zustellern. Das hat die Undercover-Recherche ebenfalls gezeigt. Der Vorarbeiter war da relativ schmerzlos.
Ich unterschreibe da selber. Bevor die Oma ihre Brille aufhat, ich mache das selber. Wichtig, nicht den Namen vom Empfänger nehmen, sondern einfach, was dir einfällt. Müller, Meier, Schulze. Interessiert eh keine Sau. Und zu warten, bis jeder unterschrieben hat, das summiert sich. Wenn du selber unterschreibst, bist du am Tag gut anderthalb Stunden schneller.
Ja, also die fälschen Unterschriften und das können die natürlich bei den Empfängern machen, also in dem Fall der armen Oma, damit es schneller geht, aber eben auch bei Nachbarn, die das Paket dann angeblich angenommen haben und dafür unterschrieben haben. Das sieht dann so aus, als wäre das Paket bei Nachbar Schmitz, dabei haben die Zusteller einfach nur selbst unterschrieben.
Allerdings, wenn ein Nachbar oder eine Nachbarin wirklich für das Paket unterschrieben hat, dann haftet er oder sie im Verlustfall auch gegenüber dem Online-Händler. Hat der Nachbar aber nicht unterschrieben oder die Unterschrift wurde, wie in diesem Fall da, vom Zusteller gefälscht, dann haftet der Paketdienst für den Verlust des Pakets.
Ja, es ist nicht ganz so einfach. Bleibt abschließend zu sagen, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, lasst das Paket lieber nicht vor der Wohnungs- oder Haustür ablegen.
Oder geht einfach im Einzelhandel in der Stadt einkaufen. Bestellt nicht so viel online.
Wir haben gestern über die Club-WM in den USA gesprochen und ihr habt uns sehr, sehr viele Rückmeldungen dazu geschickt. Vielen Dank an erster Stelle. Ihr wart schon auch eher kritisch gegenüber der Club-WM, kann man sagen. Die meisten von euch reißt es jetzt nicht so absolut vom Hocker.
Eine super ausführliche Nachricht gab es von Nina. Sie findet, der Wettbewerb ist sportlich nicht so attraktiv. Nina hält die Club-WM für ein reines PR-Event, damit der Fußball in Nordamerika vermarktet werden kann. Und sie sagt, es macht die reichen Teams noch reicher, in dem Fall zum Beispiel Borussia Dortmund oder Bayern München.
Alexander aus der Oberpfalz hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Er ist nicht so begeistert von der Club-WM.
Für mich ist das ein Retortenformat, das vor allem dazu dient, noch mehr Geld zu verdienen auf Kosten der körperlichen und mentalen Gesundheit der Spieler. Echte Fan-Nähe sieht für mich anders aus.
Oskar widerspricht da ein bisschen in seiner Nachricht, vor allem was die Spieler anbelangt. Er schreibt, dafür, dass manche Spieler so gut bezahlt werden, können die auch mal mehr spielen.
Ja, und zum Schluss noch was Positives von Timo aus dem Allgäu. Er dachte nämlich erst, die Club-WM sei komplett überflüssig, aber dann hat er sich mal ein paar Zusammenfassungen von den Spielen angeguckt und fand die Spiele teilweise wirklich spannend und auch von der Qualität her ziemlich toll.
Also, ihr seht, es ist so ein bisschen durchmischt. Habt ganz, ganz vielen Dank für eure Rückmeldung. Wir freuen uns sehr darüber. Also schreibt uns gern wieder, schickt uns Sprachnachrichten, sind wir immer offen dafür.
Finden wir immer super. Und das war's auch für heute. Wir sind raus. Morgen bin ich nicht da. Philipp probiert uns ja alle diese Woche mal durch. Uli ist dann morgen zusammen mit Philipp für euch da.
Ja, du darfst das Ausschlafen genießen. Habt ihr alle erstmal einen schönen Tag und dann bis morgen.
Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Mitteldeutschen Rundfunk.